ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees. Ich lade mir immer sehr interessante Menschen ein. Oft steht natürlich die Person dabei im Vordergrund, aber manchmal sind es ja auch die Themen, die über allem stehen, so wie in dieser Folge. Wir sprechen über Depressionen, ein Thema, über das viele sich immer noch schwer tun zu sprechen. Dabei betrifft es so viele.
Talk mit Thees.
Wenn ich eine Depression habe, dann ist ja mein Gehirn erkrankt. Also das, womit ich denke, womit ich wahrnehme, womit ich bewerte. Schlimm, es würde niemand jemandem mit einem Herzinfarkt sagen, hey, du hast doch ein tolles Auto, du hast doch eine tolle Familie und Frau oder Mann und stell dich nicht an, okay, Herzinfarkt, aber sonst ist doch alles super. Würde ja auch niemand sagen. Aber bei der Depression sagen das manche. Oder nimm mal eine Auszeit, schlaf die doch mal ein bisschen aus, fahr mal in Urlaub, dann wird das schon wieder. Und das ist einfach schlimm, weil diese Leute nicht anerkennen, dass es eine Erkrankung ist, die im Übrigen jeder bekommen kann. Der Hype, ja, ist dieser Hype gerechtfertigt? Also wir lesen jetzt überall in den Zeitschriften, im Fernsehen, auf Social Media ganz viel über ADHS. Die Zunahme an Neudiagnosen ist, denke ich, auf jeden Fall gerechtfertigt, weil es lange Zeit unterdiagnostiziert war.
Wir werden versuchen, in dieser Folge den Zustand einer Depression ein kleines bisschen erlebbar zu machen. Und das machen wir mit Andreas Menke. Er ist ärztlicher Direktor einer Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Bernau am Chiemsee. Er hat ein Buch geschrieben, das all die wichtigen Fragen rund um Depression detailliert beantwortet. Es heißt Depression, Wissen, was hilft. Neueste Erkenntnisse und wirksame Therapien, um die Krankheit zu überwinden. Wir versuchen also das ja schier Unmögliche, diese Depression erlebbar zu machen. Wäre sie ein Raum? Wie würden wir uns darin bewegen? Andreas Menke schildert auch den fiktiven Tag eines depressiven Menschen von morgens bis abends. Außerdem erklärt er, was Außenstehende auf gar keinen Fall zu einem depressiven Menschen sagen dürfen. Andreas kommt aus Bruchsal und ist seinen Weg gegangen. Studium in Heidelberg, London und Santa Barbara, dann Stationen in Freiburg zum Beispiel, München oder Würzburg. Und seit 2020 ist er am Chiemsee. Es ist ein bisschen seine Spezialität geworden, diese Krankheit möglichst verständlich zu erklären.
Ein Podcast von SWR3.
Erstmal herzlich willkommen hier.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und freue mich, dabei zu sein.
Dieses Buch ist deinen Eltern gewidmet. Warum?
Ja, gute Frage. Also meine Eltern haben mich ja zeitlebens natürlich begleitet, was nachvollziehbar ist. Haben mir das Studium gewidmet, das Studium ermöglicht. Ja. Und das war jetzt, finde ich, eine Möglichkeit, ihnen etwas Anerkennung und Wertschätzung zurückzugeben.
Gut.
Dafür, dass sie mir das alles ermöglicht haben.
Es ist ja durchaus eine Herausforderung, verständlich zu bleiben, denn der Laie an sich kann ja wirklich nur begrenzt Fachbegriffe und Sachverhalte aufnehmen. Das geht mal so 5 Minuten gut und dann wird es aber auch manchmal schon anstrengend. Wie schwer fällt es dir, es einfach zu erklären? Denn natürlich möchte der Experte auch noch den Kontext immer noch weiter herbeiführen. Ja, und sagen, ja, aber eigentlich müsste man dazu auch das wissen. Und ja, das gilt aber auch nur, wenn das. Wie einfach fällt dir das?
Eigentlich recht einfach, muss ich sagen. Also mir macht das auch richtig Spaß. Also Depression, mit Depression beschäftige ich mich ja jetzt schon über 20 Jahre, ja. Sowohl wissenschaftlich als auch klinisch, also in der Praxis. Und es hat eigentlich damit angefangen, da war ich noch in Würzburg, an der Uniklinik dort, Oberarzt, und war dort auch Sprecher des Würzburger Bündnisses gegen Depression und musste da auch einige Vorträge halten und Veranstaltungen durchführen für die Öffentlichkeit, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und aufzuklären. Und das habe ich wirklich gerne gemacht. Außerdem muss ich auch Lehre machen, was ich sehr, sehr gerne mache. Also die Medizinstudenten unterrichten, Vorlesungen und Seminare halten. Und das ist ja letztlich auch Aufklärungsarbeit, wo ich nicht einfach so die ganzen technischen Termini um mich werfen kann, sondern wo ich das verständlich darstellen muss.
Und aber es sind Studenten. Es sind Studenten, denen kann man einiges zumuten.
Ja, das stimmt. Also den Studenten natürlich schon, aber der Öffentlichkeit, ja, da muss man es natürlich anders vorbereiten. Und jetzt Als ich jetzt an den Medical Park Chiemsee-Blick gekommen bin, 2020, habe ich dort das Chiemsee-Bündnis gegen Depression gegründet.
Und, was heißt denn das eigentlich, Bündnis gegen Depression?
Ja, wir sind ein Teil der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, also unter dem Dach. Und es gibt in Deutschland über 40 Bündnisse. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Veranstaltung sozusagen, um auf Depression aufmerksam zu machen, aufzuklären und zu sensibilisieren. Weil sehr viele wissen gar nicht, was ist Depression? Wie kann ich mir das vorstellen? Und was kann ich tun, wenn ich an einer Depression erkrankt bin? Und überhaupt, dass wir auch versuchen, das Stigma zu reduzieren. Es kann ja nicht sein, dass Depression immer noch stigmatisiert ist, obwohl es eine ganz normale medizinische Erkrankung ist, die kann ich diagnostizieren und behandeln und dann ist auch wieder gut. Aber das ist immer noch leider das Stigma da.
Man kann sie halt nicht sehen.
Ja.
Ich fange mal mit einer Sache an. Wenn Depression jetzt kein Begriff wäre aus der Medizin, sondern ein Zimmer, das man betreten kann. Wie fühlt sich der erste Moment in diesem Zimmer an?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also du liebst doch bestimmt Herausforderungen.
Ich würde mir dieses Zimmer sehr, sehr dunkel vorstellen, kalt vorstellen, vielleicht auch neblig vorstellen, dass dir eine klare Sicht nicht möglich ist, sondern dass alles ein bisschen verschwommen ist. Außerdem würde ich mir das so vorstellen, dass die Bewegungen in diesem Zimmer dir nicht leicht fallen, dass du langsamer bist als sonst, dass du auch eingeschränkt bist in deiner Gefühlswelt, dass du, wenn du was anfasst in diesem Zimmer, dass du diese Gefühle nicht so richtig wahrnimmst.
Weil es ja auch kalt ist. Ne? Also das alleine betäubt ja schon.
Mhm,
ja. Genau. Und vermutlich ist das ein bisschen Treibsand, oder? Also ein Zimmer mit Treibsand,
ja,
weil man sich so schwer bewegen kann da.
Ein Zimmer mit Treibsand würde das auch ganz gut, dass du den Halt verlierst, dass du nicht richtig den Halt hast, dass du nicht auf beiden Beinen sicher stehst, sondern dass du sehr unsicher bist, dass du hilflos bist, dass du die Kontrolle verlierst über das, was du eigentlich tun möchtest. Und dass du dich nicht gut fühlst, klar, dass dein Selbstwert nicht mehr da ist, weil du dich in diesem Zimmer nicht zurechtfindest.
Ja. Es gibt unglaublich viele Formen natürlich der Depressionen und bei jedem ist es anders. Und dennoch gibt es aber Symptome, die bei den Menschen gleich sind. Ich möchte mit dir mal einen fiktiven Tag durchgehen für einen depressiven Menschen. Und du sagst mir einfach, was möglicherweise dort, es sind ja nur Beispiele, im Inneren dieser Person passiert. Wir fangen einfach mal an mit dem Aufwachen.
Also viele unserer depressiven Patienten haben recht schlechten Start in den Tag, weil sie so etwas verhangen aufwachen. Die Nacht war schlecht. Sie haben eine Schlafstörung schon gehabt. Dann sind sie in der Nacht immer wieder aufgewacht. Vielleicht konnten sie auch nicht weiter schlafen. Und dann startet man recht müde, verhangen in den Tag. Und häufig ist es so, dass auch die Gedanken fehlen. Dass die Gedankenwelt, wenn überhaupt, da ist dann sehr, sehr schwarz eingefärbt ist, sehr negativ ist, aber auch häufig fehlen auch einfach Gefühle, es ist einfach leer und es fehlt auf jeden Fall so die Motivation, was zu tun. Also die Perspektive für den Tag, also wenn wir jetzt morgens aufstehen, dann haben wir vielleicht schon was vor, freuen uns darauf oder selbst wenn wir uns nicht darauf freuen, dann haben wir irgendeinen Plan. Aber da gibt es halt keine Perspektive und es ist einfach häufig nur eine Qual.
Okay, also auch nichts, auf das man sich mal freuen kann. Okay, nach dem Aufwachen. Nehmen wir mal an, die Person schafft es aber jetzt, sich Frühstück zu machen.
Es ist ja häufig so, dass ich bei einer Depression keinen Appetit habe, keinen Hunger habe. Ich habe auf nichts Lust, was zu essen. Das heißt, wenn ich überhaupt frühstücke, dann nehme ich halt irgendwas, was da ist und dann esse es halt. Also die ganze Freude ist halt gar nicht mehr da.
Ich schleppe mich trotzdem durch den Tag, weißt du, und schaffe das Tag für Tag und gehe jetzt zur Arbeit. So, wie erlebe ich meinen Arbeitstag?
Sehr mühsam. Das ist vielleicht ein guter Punkt, nochmal zu sagen, dass es ja ganz unterschiedliche Depressionstypen gibt. Also was viele ja nicht auf dem Schirm haben, der Klassiker, die melancholische Depression, das sind die Patienten, die ja sehr traurig sind, sehr hoffnungslos sind, vielleicht auch gefühllos sind, keinen Antrieb, keine Kraft haben, keine Energie haben, nicht schlafen, nicht essen. Das, was ich jetzt eigentlich eben auch so dargestellt habe. Aber es gibt natürlich auch die Patienten, die schlafen viel zu viel. Die können eigentlich den ganzen Tag durchschlafen. Die haben keine Kraft, keine Energie, aber die schlafen. Und die haben erhöhten Appetit, die können auch die ganze Zeit essen, manchmal auch so Stress essen. Ja, wenn du Stress hast, kennen wir ja alle, wenn wir Stress haben, dann essen wir Süßes, dann essen wir fettreiches Zeug, was alles furchtbar ungesund ist. Das kann auch passieren. Und jetzt, wenn wir jetzt zur Arbeit gehen, eine Depression haben, dann gibt es natürlich auch so eine hochfunktionale Depression. Das heißt, wir haben vielleicht eine richtig gute Maske. Niemand sieht uns an, dass es uns richtig schlecht geht. Wir sagen, alles ist gut, ja. Wenn uns jemand fragt, wie geht's dir, sagen wir, ja, alles gut, passt schon. Ja, längere Diskussionen möchte man ja auch vermeiden. Und viele möchten ja auch gar nicht wirklich wissen, wie es einem geht, wenn sie einen fragen. Und wir maskieren unsere Gefühle und sagen, passt schon, und können möglicherweise auch die Arbeit noch gut erledigen, obwohl wir vielleicht Schwierigkeiten haben, uns zu konzentrieren, obwohl wir Schwierigkeiten haben, uns Dinge zu merken, Aufmerksamkeit schlecht ist. Aber wir reißen uns so zusammen, stecken die letzte Energie rein, um das noch halbwegs zu schaffen, bis wir dann irgendwann Nachmittagabend eigentlich ja nicht mehr können.
Wie anstrengend ist es zu maskieren?
Wahnsinnig anstrengend.
Okay.
Da geht die letzte Energie drauf und
das mag die Seele gar nicht, oder diesen Spagat zwischen dem, wie es mir wirklich geht, und dem, was ich nach außen zeige.
Ja, ja.
Das raubt also, alles das, an Energie.
Das raubt die letzte Energie. Also du hast ja eh schon weniger Energie in dieser Phase, in dieser Episode, und dann das noch vorzuspielen quasi und das raubt die letzte Energie.
Okay. Aber wir haben auch diesen Arbeitstag geschafft und kommen abends nach Hause. Wie geht's uns möglicherweise da?
Viele brechen dann einfach zusammen und gehen auf die Couch und machen gar nichts mehr.
Wann ist es zusammenbrechen?
Ja, wenn du dich auf die Couch setzt, hinlegst und es geht nichts mehr. Und vielleicht kommen dann auch ganz negative Gefühle, Traurigkeit, viele weinen. Aber muss auch nicht sein. Manche sind auch ganz einfach gefühllos, sind leer, haben keine Gedanken. Aber es gibt natürlich auch, eben ja schon angedeutet, ja verschiedene Depressionssubtypen. Es gibt ja auch diejenigen, die dann agitiert sind, die sehr getrieben sind, die sehr unruhig sind. Und das sind auch diejenigen Patienten, bei denen man nicht gleich auf die Idee kommt, dass sie eine Depression haben könnten, weil sie ja augenscheinlich doch eine Menge Energie haben. Die laufen die ganze Zeit rum, können nicht stillsitzen, sind sehr hibbelig, nervös, angespannt, können natürlich auch noch arbeiten, klar. Aber auch die verbrauchen eine Menge Energie, und dieser ganze Antrieb, der wird nicht so richtig zielgerichtet umgesetzt. Und die sind dann zu Hause unruhig und können nicht richtig was machen, aber müssen doch umherlaufen. Wissen vielleicht schon, ja, jetzt geht's bald ins Bett und dann kann ich wieder nicht einschlafen, und überlegen sich, ja, was mache ich jetzt?
Wir kriegen auf jeden Fall schon einen ersten Eindruck, wie allumfassend eine Depression ist. Dass es nicht nur traurig ist, sondern dass da quasi alles dazu gehört, was den Motor unseres Körpers und unseres Geistes ausmacht. Wenn ich die Depression jetzt nochmal personifiziere, ja, sie ist unser unsichtbarer Mitbewohner. Sie ist einfach da. So wird sie auch gerne von Depressiven dargestellt. Wenn diese Depression jetzt auch für uns Außenstehende zu hören wäre, wenn wir das hören, was ein depressiver Mensch auch hört, was sagt die uns? Denn Gedanken sind ja ein großer Teil. Ja, manchmal haben wir gar keine Gedanken und sind einfach nur leer. Aber manchmal haben wir eben auch Gedanken. Was sagen uns die Gedanken?
Die Gedanken sind typischerweise natürlich sehr negativ. Zum einen den Selbstwert betreffend. Du bist nichts wert, du kannst nichts, du siehst hässlich aus. Niemand mag dich. Wieso sollte dich auch jemand mögen? Du schaffst ja auch nichts, alles, was du anpackst, gelingt nicht. Solche Gedanken kommen. Und dass es alles sinnlos ist, dass es alles hoffnungslos ist, es macht doch eh keinen Sinn, komm, wieso bist du noch am Leben?
Ja. Wann meldet sich diese Stimme besonders laut?
Das kommt natürlich wieder auf die Depression an. Also viele, wie du eben auch gesagt hast, haben gar keine Gedanken, ja. Also sind einfach leer. Und die anderen, die diese negativen Gedanken haben, die können entweder einfach auftreten, wenn sie so im Leerlauf sind, wenn jetzt gerade nichts passiert, keine Ablenkung da ist.
Klar.
Und aber auf der anderen Seite auch in so angespannten Situationen, wo einfach der Stress zu hoch wird.
Eine Depression zu beschreiben ist ja letztendlich für uns Außenstehende, die sie noch nicht kennengelernt haben, möglicherweise und hoffentlich, eigentlich ja unmöglich. Ein Bild, das ja immer wieder verwendet wird von depressiven Menschen, das ist der schwarze Hund. Da gibt es auch ein, zwei Bücher, in denen diverse Alltagssituationen dargestellt werden. Weißt du, du schleppst dich auf die Straße, du gehst durch die Straße, du bist bei der Arbeit und es ist immer ein schwarzer Hund, der auf deinen Schultern sitzt, der schwer ist und der dich runterdrückt. Ich habe nun auch depressive Menschen schon wirklich aus der Nähe miterlebt und auch, wie schlecht es ihnen geht. Und ich als Außenstehender denke immer nur, es verharmlost diese Sache eigentlich so. Also wir erleben wirklich Menschen am Abgrund, Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die sich umbringen möchten. Und dennoch sagen genau diese Menschen, dieses Bild mit dem schwarzen Hund, genau das ist es. Aber ich von außen denke, das wirkt so harmlos. Wie siehst du das?
Der schwarze Hund, wurde das nicht auch mal von Churchill so benannt?
Ja, das weiß ich gar nicht.
Er war wahrscheinlich einer der Ersten. Churchill hatte ja auch eine bipolare Erkrankung. Er hatte immer wieder depressive Episoden, aber auch hypomane Episoden. Er war ja, glaube ich, auch Kriegsreporter und hat einiges geschrieben. War dann natürlich auch sehr gut unterwegs. Und er hatte, glaube ich, auch immer das mit dem schwarzen Hund geprägt. Ich würde es eher vielleicht mir vorstellen können als ein Mantel. Ein Mantel, der sehr schwer ist, der dich so ein bisschen runterdrückt und so richtig umschließt. So ganz umschließt.
Ja.
Wenn du so einen Hund auf der Schulter hast, ja, dann drückt es sich vielleicht runter, aber du bist vielleicht doch noch etwas mobiler.
Okay.
Aber die Depression ist ja so allumfassend, dass sie dich total lähmen kann. Also sie lähmt deine Motorik, also deine Beweglichkeit. Sie lähmt aber auch deine Gedankenwelt. Macht sie langsam, kann sie nicht konzentrieren,
ja.
die Dinge nicht mehr merken, machst Fehler überall. Du hinterfragst dich, du bist dir überhaupt nicht mehr sicher, was du tust, wieso du es tust. Du bist hilflos, du verlierst so ein bisschen die Kontrolle über alles.
Ein bleischwerer Mantel, der auch eine Kapuze hat, eine schwere Kapuze.
Ja, und wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem gebrochenen Bein. Das sieht jeder und es ist klar, okay, der ist jetzt krank, den müssen wir schonen, dem helfen wir. Ja klar, vielleicht schreiben wir auch noch unseren Namen auf den Gips drauf, ja, und alle sind so ein bisschen happy damit. Bei der Depression können wir es nicht sehen. Und wenn ich eine Depression habe, dann ist ja mein Gehirn erkrankt. Also das, womit ich denke, womit ich wahrnehme, womit ich bewerte, wo ich das auch einschätzen kann. Wenn jetzt mein Haxen kaputt ist, dann kann ich sagen, okay, tut furchtbar weh, aber jetzt in 6-8 Wochen ist es wieder okay und da kann ich es richtig einschätzen. Wenn ich eine Depression habe, dann zweifle ich ständig, weil dieses Einschätzen nicht funktioniert, dieses Beurteilen nicht richtig funktioniert.
Das Problem ist, man sieht es nicht. Eine Person lacht auf einer Party. Geht es ihr gut?
Ja, das wissen wir dann nicht.
Wir wissen es nicht. Na, aber schon 95% würden jetzt sagen, naja, Person lacht auf der Party, der geht es wahrscheinlich ganz gut. Aber muss es in keinem Fall sein. Es gab ein wunderbares Plakat von der, ich glaube wahrscheinlich auch von der Deutschen Depressionshilfe, in der S-Bahn. Da siehst du vorne einen Mann, der guckt so zur Seite und guckt wahnsinnig traurig und es wirkt alles ganz schwer. Und dann steht da bei ihm, Steffen ist depressiv. Und der zweite Blick ist drei Sitze hinten. In ganz klein siehst du einen jungen, lachenden Menschen. Und in klein steht dort, das ist Steffen. Kennst du das Plakat?
Nee.
Du
nee,
kennst es nicht?
Nee.
Ja, es ist, Steffen ist depressiv.
Und ich. Aber es ist ein gutes Plakat, weil genau das ist häufig das Problem. Dass auch meine Patientinnen zum Beispiel berichten, manche von ihnen trauen sich noch nicht mal zu schminken, weil dann manche denken könnten, naja, dir geht's doch gut, schaust doch gut aus, kannst ja keine Depression haben. Aber dass das gar nichts damit zu tun hat, das sehen viele halt nicht.
Ja, guck mal, super. Ich habe es nämlich extra, weil ich war nicht sicher. Und ich dachte nur, wenn ich es beschreiben muss, dann drucke ich es mir einmal aus. Guck mal, und das ist das Plakat. Und ich weiß gar nicht, wo ich es gefunden habe. Ob ich es mal an einer Bushaltestelle gesehen habe, ob es möglicherweise auch mal ein Spot im Fernsehen war. Ich weiß es nicht. Es ist sehr gut, oder? Also wirklich, und du siehst die Lippe von diesem Mann, der im Parker dort sitzt und zur Seite guckt und er sieht traurig aus und mürrisch sieht er aus und Steffen ist depressiv.
Ja.
Und hinten, das ist Steffen, der junge Mann, der lacht. Ja?
Genau, also eben diese Momentaufnahme, die sagen überhaupt nichts aus über unsere psychische Gesundheit.
Ja.
Also der da vorne sitzt, der ist vielleicht einfach müde und ja, hat einen langen Tag hinter sich, ja. Und Steffen hat aber eine Depression. Der lacht kurz, aber in ihm kann es genauso leer ausschauen.
Und dann gibt es natürlich, weil man das von außen nicht sehen kann, gerne mal so Kommentare, auch wenn man weiß, jemandem geht es vielleicht nicht gut, aber so, hey, reiß dich doch mal zusammen. Ja, du hast doch alles. Ich meine, dir geht's gut. Du hast einen tollen Job. Du hast eine Familie. Ja, du bist erfolgreich im Fußballverein. Meine Dinge. Du hast doch alles. Jetzt reiß dich doch mal ein bisschen zusammen. Was richtet ein solcher Satz an?
Naja, das ist ganz furchtbar für die Betroffenen. Also das induziert ja auch wieder Schuldgefühle. Weil wenn jemand sagt, alles ist doch toll, dann hinterfragen sich die Betroffenen und denken, naja, vielleicht mache ich irgendwas falsch. Vielleicht darf ich mich wirklich nicht anstellen. Aber das ist jetzt halt einfach schlimm. Es würde niemand jemandem mit einem Herzinfarkt sagen, hey, du hast doch ein tolles Auto, du hast doch eine tolle Familie und Frau oder Mann und ja, stell dich nicht an. Okay, Herzinfarkt, aber sonst ist doch alles super. Würde ja auch niemand sagen. Aber bei der Depression, dann sagen das manche. Oder nimm mal eine Auszeit, schlaf die doch mal ein bisschen aus, fahr mal in Urlaub, dann wird das schon wieder. Und das ist einfach schlimm, weil diese Leute nicht anerkennen, dass es eine Erkrankung ist. Eine Erkrankung, die ich bekommen kann, die behandelt werden muss. Und die im Übrigen jeder bekommen kann. Und das ist auch eine wichtige Botschaft. Das macht ja auch die Deutsche Stiftung Depressionshilfe immer wieder, die diese Botschaften, wie jetzt das Plakat auch, dass man nicht erkennen kann, dass es eine Depression ist, aber auch, dass es wirklich jeden treffen kann.
Jeden kann es treffen. Wen trifft es aber am ehesten?
Naja, wir würden sagen, dass es mehr Frauen als Männer betrifft. Aber es ist natürlich die Frage, wenn ich mir jetzt Studien anschaue, nur mit schweren Depressionen, dann ist dieses Geschlechterverhältnis schon wieder ausgeglichen. Dann wissen wir natürlich, bei den hormonellen Schwankungen bei Frauen, das sind große Risikophasen, also zum Beispiel nach der Geburt oder auch vor der Geburt und im Eintritt in die Menopause, da gibt es so hohe hormonelle Schwankungen, da das Risiko ganz hoch ist, eine Depression zu entwickeln. Aber es gibt ja auch Unterschiede im Ausdruck der Depression und auch dann im Umgang mit der Depression. Also Frauen zeigen auch häufig einen viel gesünderen Umgang mit ihrer eigenen Gesundheit, also nehmen eher mal Hilfe in Anspruch, werden Männer das häufig erstmal verschweigen und sich keine Hilfe holen und dann vielleicht auch andere Wege suchen, die nicht so vorteilhaft sind. Also zum Beispiel ihre Anspannung, ihre Unruhe und ihre Schlafstörungen versuchen mit Alkohol zu bekämpfen, statt zum Arzt zu gehen.
Okay. Ja. Das macht es alles schlimmer noch, natürlich.
Genau, also viele Männer greifen dann eher zum Alkohol, als zum Arzt zu gehen und Frauen gehen halt eher dann zum Arzt und lassen sich behandeln und bei Männern muss es dann halt häufig richtig schlimm erst kommen. Mhm. Und das erklärt dann natürlich auch wieder Unterschiede.
Ich frage den Psychiater, was unterschätzen gesunde Menschen an einer Depression am meisten? Was ist so vielleicht der größte Trugschluss?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube zum einen das Vollbild der Belastung und der Einschränkung im Alltag, dass ich wirklich, je nach Schweregrad natürlich, aber dass ich wirklich irgendwann gar nichts machen kann. Also selbst schöne Sachen nicht mehr funktionieren. Ich gehe nicht mehr raus, ich gehe nicht mehr mit meinen Freunden essen, ich gehe nicht ins Kino. Und natürlich aber auch, dass es den restlichen Körper betrifft. Also die Depression ist ja nicht nur eine Gehirnerkrankung. Klar, sie findet natürlich im Hirn statt. Wobei das auch schon der erste Trugschluss ist, dass viele denken, naja, das ist irgendwie sowas Psychisches und nicht wirklich organisch im Hirn, aber da findet ja wirklich was im Hirn statt. Also das ist schon mal das Erste, dass da wirklich was stattfindet im Hirn, dass das Hirn erkrankt ist, aber dass es halt eben nicht aufs Hirn beschränkt ist, sondern wir wissen, dass wir in der Depression eine Aktivierung der körpereigenen Stresssysteme haben, sprich, dass das Immunsystem hochgefahren ist. Ich habe so eine Low-Grade-Activation. Ohne jetzt Entzündungsreiz.
Und das heißt, aber dauerhaft?
Dauerhaft über Wochen, Monate. Ich habe erhöhte Entzündungswerte im Blut deswegen, also Entzündungszellen. Ich habe ein erhöhtes Stresshormonsystem. Also unser Stresshormonsystem ist ja furchtbar wichtig. Jeder von uns hat Stress. Das heißt, ich brauche eine ordentliche Cortisolausschüttung, damit ich mit dem Stress zurechtkomme. Aber wenn der Stress vorbei ist, dann wäre es auch wichtig, dass die körpereigenen negativen Feedbackschleifen funktionieren und das Cortisol wieder runterreguliert ist. Das funktioniert bei der Depression aber nicht. Das heißt, ich habe dauerhaft erhöhte Cortisolwerte. Und das dritte Stresssystem ist das sympathische adrenerge Stresssystem. Dann wird Adrenalin, Noradrenalin ausgeschüttet und da habe ich auch dauerhafte Erhöhungen. Das heißt, wenn ich über Wochen, Monate, über viele Monate vielleicht sogar, dauerhaft das Immunsystem, das Stresshormonsystem und das sympathische Nervensystem aktiviert habe, mit mehr Entzündungszellen, mit mehr Cortisol und mehr Adrenalin, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch für den restlichen Körper wirklich nicht gesund ist. Und so ist es tatsächlich auch. Also ich habe ein deutlich erhöhtes Risiko, neue körperliche Erkrankungen zu entwickeln oder bestehende körperliche Erkrankungen zu verschlechtern, wie und zum Beispiel Diabetes mellitus oder Herzerkrankungen.
Also wir reden von richtig schwerwiegenden Dingen. Also richtig schwerwiegende Dinge, die mit einer Depression anfangen, die nicht ernst genommen wird.
Genau.
Die nicht angegangen wird, die nicht behandelt wird.
Genau. Und wir wissen ja auch, dass du eine reduzierte Lebenserwartung von etwa 10 Jahren hast.
Das ist viel.
Und diese 10 Jahre, die sind jetzt nicht nur durch die Suizide bedingt, natürlich auch, okay, aber nicht zum Großteil, sondern der Großteil macht tatsächlich diese Neuentwicklung oder Verschlechterung von bestehenden körperlichen Erkrankungen aus.
5 Checkpunkte. Weil eine Depression oft auch gar nicht erkannt wird, weil ich sie selber gar nicht ernst nehme. Denn ich weiß vielleicht gar nicht, was sind Symptome. Der klassische Satz ist einfach, mit dem wir ja ganz vieles erklären, auch wenn es uns richtig schlecht geht, es ist halt gerade alles ein bisschen stressig. Gib uns einfach mal 5 Checkpunkte, die uns zumindest erstmal aufhorchen lassen sollten.
Also wir sagen ja, dass es 3 Hauptkriterien gibt. Das ist der reduzierte Antrieb, reduzierte Interesse und Motivation und die niedergedrückte Stimmung. Und jetzt laut den Klassifikationssystemen müssten 2 von den 3 Symptomen über 2 Wochen mindestens erfüllt sein.
Okay.
Womit es aber meistens anfängt, das sind dann die Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen. Ja, du hast Probleme, dich zu konzentrieren auf der Arbeit. Mit dem Lesen von Büchern oder mit einer ordentlichen Tageszeitung klappt das nicht mehr richtig. Du kannst nicht mehr einschlafen, der Schlaf verschlechtert sich. Durchschlafen verschlechtert sich. Du wachst in der Früh auf, vielleicht um 4 Uhr und kannst nicht mehr weiterschlafen.
Durch was generell kann eine Depression zum Beispiel, denn jeder kann sie bekommen, ausgelöst werden?
Jeder kann sie bekommen. Tatsächlich bekommt sie jeder 5., also etwa 20%, einmal
viel
im Leben mindestens. Mhm. Und das ist richtig viel. Also wenn ich jetzt einen Vortrag halte und da sind vielleicht so 100 Leute dabei und dann lasse ich manchmal durchzählen und das verdeutlicht das schon mal, wie wichtig das ist. Und also wie bekomme ich das? Es ist so, dass es eine gewisse genetische Veranlagung gibt. Mhm. Die ist etwa bei 40%. Also 40% der Entwicklung werden durch Gene erklärt.
Also einer hat vielleicht 40, einer hat vielleicht 60%, einer hat vielleicht 0% aber auch. Ne?
Ein bisschen unterschiedlich, ja. Wenn ich jetzt 100% Genetik habe, dann kann ich einfach so depressiv werden. Wenn ich 20% Genetik habe, dann braucht es eine Menge Umwelt, damit ich halt depressiv werde. Mhm. Aber es gibt natürlich nicht das eine Depressionsgen, sondern das sind ganz viele kleine Genvarianten, die aber zusammengenommen dann das Risiko bedingen. Und natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich sagen würde, hey, ich habe ein genetisches Low zum Beispiel, genetisches Risiko, also kann ich ja eh nichts machen. Das ist auch ein Trugschluss, weil man hat das dann doch wieder in der Hand. Du kannst durch deinen Lebensstil oder auch durch Psychotherapie oder Medikamente, du kannst da selbst eingreifen durch epigenetische Veränderungen, um das Risiko wieder auszugleichen.
Was sind das ganz zum Beispiel? Epigenetische Veränderungen, was ist das?
Also die epigenetische Veränderung, du kannst ja die Genetik so vorstellen wie ein Buch, das liest du ab und dann werden dann die Bausteine, zum Beispiel die Proteine, gebaut. Und die epigenetischen Veränderungen, die verändern aber das Ablesen. Das heißt, es wird vielleicht mehr abgelesen oder weniger abgelesen. Und eigentlich ist dann das Relevante, das eigentlich Relevante. Es ist nicht unbedingt das, was im Buch drinne steht, sondern das, was dann du damit machst.
Aber wo steckt das drin, das Epigenetische? Also wie beeinflusse ich das?
Du kannst das ganz viel beeinflussen. Du kannst es durch Sport beeinflussen, wenn du regelmäßig Sport machst. Das ist im Übrigen eine ganz wichtige Lebensstilsache, die man wirklich tun kann mit 150 Minuten Sport in der Woche. Mhm. Also vielleicht sogar am besten eine Mischung zwischen Krafttraining und Ausdauersport. Eine gesunde Ernährung kann sehr viel auslösen. Das heißt, beste Evidenz ist vielleicht auch die mediterrane Ernährung. Aber es muss nicht unbedingt die mediterrane sein, hauptsächlich eine natürliche Ernährung. Kann auch eine japanische oder eine andere Kostform sein. Hauptsache ist es nicht das mehrfach prozessierte Essen. Hauptsache ist es nicht Zucker. Mhm. Alkohol ist natürlich auch nicht gerade vorteilhaft. Das sind so die großen Sachen. Sich mit netten Menschen umgeben, nette Menschen um sich haben.
Also gute soziale Kontakte.
Ist enorm wichtig. Und dann natürlich die Behandlungsform. Psychotherapie kann eine Menge machen und natürlich die Antidepressiva.
Ja.
Also das sind so die genetischen Vorgänge und das heißt 40 Genetik und dann ist dann 60 klassischerweise Umwelt. Und Umweltfaktoren, das ist dann der chronisch toxische Stress.
Der toxische Stress. Wo fängt toxischer Stress an? Denn viele von uns arbeiten und empfinden Stress, aber sie arbeiten vielleicht gerne. Weißt du?
Also, so ist es, klar.
Weißt du, also, wann ist Stress? Wann ist Stress wirklich toxisch?
Das ist gut, dass du gleich das sagst, weil wenn Leute Stress hören, dann denken sie immer gleich an die Arbeit.
Ja.
Aber das ist, so ist es nicht. Das ist zu einfach. Also viele haben eine Arbeit, die ihnen Spaß macht, die sinnvoll ist, die sie voranbringt. Und Arbeit ist auch tatsächlich wichtig für unsere psychische Gesundheit. Hier gibt es auch gute Studien, die genau zeigen dann, wann ist Arbeit toxisch. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Job hast, dann musst du sehr viel leisten. Es ist ja stressig in Anführungszeichen, du musst richtig viel leisten, hast viele Aufgaben, aber du hast es in der Hand, du kannst es einteilen, wie du möchtest. Du hast immer das Heft in der Hand, du hast die Kontrolle, du hast vielleicht auch Unterstützung dabei, dann ist das nicht schlimm. Wenn du viel Arbeit hast und du denkst, es ist ordentlich entlohnt, sei es finanziell oder mit anderen Vergünstigungen, Fortbildung, Dienstwagen oder so, es ist auch in Ordnung. Wenn du aber eine Arbeit hast, die richtig fies ist, belastend ist, wenn du viel tun musst und du hast aber das Gefühl, du bist wie so ein Hamsterrad. Du kannst überhaupt nicht agieren, du kannst nur reagieren. Du fühlst dich hilflos. Du rennst nur hinterher und es ist alles schwierig. Dann ist es tatsächlich chronisch toxisch. Und das ist dann tatsächlich der große Punkt, der zu beachten ist. Okay. Hast du selbst die Mittel, das selbst so zu gestalten, wie du möchtest, oder bist du nur wie in einem Hamsterrad?
Also diese Arbeit macht eigentlich nur einen kleinen Teil vom toxischen Stress aus. Was kann noch toxischer Stress sein?
Naja, tatsächlich ist Arbeit, wenn er toxisch ist, ein großer Faktor.
Okay, ja.
Wenn Arbeit jetzt differenziert zu betrachten ist, ist Arbeitslosigkeit nicht mehr differenziert zu betrachten. Da kannst du ganz klar sagen, das ist schlecht.
Okay.
Also mit Arbeitslosigkeit hast du gleich ein hohes Risiko für Depressionen und andere Erkrankungen. Du hast auch ein hohes Risiko an Erkrankung bei Armut. Ist natürlich auch ein politisches großes Thema. Mhm. Muss man aber sagen, das ist laut Studienlage ganz einfach zu sagen. Das zweite große Thema neben der Arbeit ist die Partnerschaft. Also chronische Partnerschaftskonflikte, die können auch sehr toxisch sein. Genauso
Familie. Familienverhältnisse.
Familienverhältnisse können
oft noch viel schlimmer als Partnerschaftsverhältnisse. Ja, ne?
Genau, also das kann eine Menge Stress verursachen. Und es kommt bei der Depressionsentwicklung ja nicht auf akuten Stress an. Also akuten Stress haben wir alle, können gut damit umgehen. Was wichtig ist, ist der chronische Stress, den wir immer wieder ausgesetzt sind. Und chronischer Stress, der ist ja eigentlich nur auf der Arbeit oder in der familiären Situation, Partnerschaftssituation oder auch die soziale Isolation. Das ist natürlich auch schwierig. Das ist genauso schwierig.
Ich habe bei Instagram neulich etwas gelesen zum Thema Stress. Und das fand ich ganz interessant. Mich interessiert mal, was du dazu sagst. Da geht es um den Satz, Stress zerstört das Gehirn nicht. Mentales Grübeln schon, weil das Gehirn darauf angelegt ist, intensiven Stress zu bewältigen. Das macht das Gehirn eigentlich ganz gut, aber es ist nicht darauf angelegt, endlose Gedankenschleifen ohne Handlung einfach hinzunehmen. Diese Gedanken, die sich wiederholen, die halten eben das Nervensystem stundenlang halb aktiviert und entziehen ja Energie. Der Vergleich war wie ein Gerät im Standby-Modus, wobei das relativ harmlos klingt, finde ich. Ist das genauso?
Ja, finde ich gut. Also Wie gesagt, unser Körper ist ja dafür ausgelegt, dass wir kurz Stress haben. Also wenn wir früher vom Säbelzahntiger weggelaufen sind oder eine Antilope jagen mussten, hatten wir kurz Stress und dann haben wir sie gefangen oder sind weggelaufen.
Und der kann noch mal 2-3 Tage dauern, der akute Stress, ne? So
ja,
ist es
ja,
nicht.
Ja, klar. Aber danach gibt es eine Erholungsphase und alles ist wieder okay, wenn wir jetzt nicht gefressen worden sind. Aber ja. Sonst ist alles okay. Aber dieses Grübeln, das ist ja, sagen wir mal, eine pathologische, krankhafte Denkweise sozusagen, weil das hat ja kein Ziel. Also wenn wir jetzt ein Problem haben, denken wir natürlich drüber nach. Dann denken wir nach, wie könnte ich das lösen, was habe ich für Möglichkeiten, das ist alles okay. Aber diese krankhaften Grübelschleifen, die führen zu nichts. Die drehen sich die ganze Zeit im Kreis und sind sehr belastend. Und das ist ein typisches Symptom auch in der Depression.
Das heißt, du kannst jeden Tag 9 Stunden schlafen, richtig guten Schlaf, auch tief schlafen, gesunden Schlaf und bist trotzdem erschöpft, weil du aber eben den Rest der Zeit diese Gedanken hast, dieses Grübeln.
Ja, so ist es. Also du hast ja, wenn du schon grübelst, wahrscheinlich ist es ja auch nicht das einzige Symptom, sondern du hast ja dann eh ein größeres Problem mit deiner psychischen Verfassung. Das heißt, du hast eine Menge Energieverlust durch das Grübeln, aber auch durch ganz viele andere Dinge.
Ja, denn das ist, glaube ich, eine Sache, die viele nachvollziehen können, diese Gedankenschleifen, dieses endlose Grübeln, wenn man erstmal Zeit hat, wenn Ruhe einkehrt, ja, oder beim Einschlafen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr verbreitet. Ja, aber der Körper, das Gehirn, dem wird nicht erlaubt, einfach die Verarbeitung zu stoppen.
Ja, Aktivität. Du hast keine Ruhe. Du kannst dich nicht zurücklehnen und entspannen, sondern die ganze Zeit hast du dieses Gedankenkarussell. Das ist extrem belastend. Das sagen ganz viele.
Ja, ich brauche also eine physische Unterbrechung.
Ja.
Was mache ich?
Also es gibt natürlich psychotherapeutische Interventionen, so Gedankenstopptechniken. Es gibt auch Achtsamkeitsübungen, Spannungstechniken, die helfen können. Es gibt auch Atemübungen, die helfen können.
Was hilft akut? Also du hast gerade gesagt Gedankenstopp.
Ja,
genau. Habe ich auch schon mal gehört, dass man wirklich das laut ausspricht. Mhm. Stopp! Ja. Möglicherweise noch die Hand einfach so symbolisch einfach zur Abwehr hochhält. Ja?
Genau, das kann helfen.
Also es kann wirklich helfen.
Ja. Das musst du natürlich üben. Also es hilft natürlich nicht sofort. Das musst du immer wieder machen, damit es hilft. Auch die Achtsamkeitsübungen, die Entspannungsübungen. Progressive Muskelentspannung ist natürlich toll. Also da spannst du und entspannst immer einzelne Muskelgruppen. Das kann helfen, aber das musst du natürlich alles üben. Und es kommt natürlich auch auf den Schweregrad der ganzen Symptomatik an. Also manchmal helfen dann auch nur Medikamente in der ganz schweren Phase.
Ja. Aber so Schockergeschichten. Ich habe einmal gehört, einfach beiß in eine Zitrone als Notfall. Habe ich auch schon erlebt, dass es hilft, weil einfach deine Gedanken in den Augenblick gebracht werden. Das ist ja das, was Achtsamkeit will. Möchte ja einfach alle Gedanken und auch den Körper einfach nur in diesen Moment bringen. Nicht in die Zukunft, auch nicht in die Vergangenheit, sondern nur in diesen Moment. Und so eine Zitrone war da wohl so ganz erfolgreich. Ja, oder kaltes Wasser, einfach so 30 Sekunden. Wirklich eiskaltes Wasser ins Gesicht.
Das stimmt. Es gibt natürlich so Skills-Techniken, die dich mal auf diesen Moment bringen.
Also kurz. Also es kann mal funktionieren, so als akute Maßnahme, oder? Gut, dass du das... Genau, und dann hieß es, glaube ich, auch irgendwann mal so Hände zusammendrücken oder summen. Einfach nur, um dieses Nervensystem wieder in den Körper oder so zu bringen oder die beiden zusammenzubringen.
Das kann alles helfen, aber man darf sich auch nichts vormachen. Also es ist nur eine kurzfristige Hilfe häufig.
Es geht auch nur ums Grübeln jetzt in dem
Fall. Ja, ne? Aber auch da häufig nur eine kurzfristige Lösung und viele sind trotzdem sehr lange damit beschäftigt und sehr gequält von diesen ganzen Grübelschleifen.
Bei schweren Depressionen hast du gesagt, da hilft im Prinzip oft nur, sich medikamentös behandeln zu lassen. Viele oder einige wollen es aber so schaffen. Was sagst du denen? Auch ich kenne jemanden, der auch schon viele Jahre Depressionen hat und natürlich auch mehr oder weniger erfolgreich zwischendurch mal dagegen angeht. Aber ich habe das Gefühl, so richtig schafft er es nicht. Aber er möchte keine Medikamente nehmen. Er hat einmal schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht, vielleicht hat er auch mal ein falsches Medikament bekommen, fühlte sich dann zu gefühllos, weil es dann ja nicht mehr die Berge und nicht mehr die Täler gibt. Ne? Diese Schwankungen auch im Gefühl, die ja eigentlich toll sind. Das hat er vielleicht mal so auch als negativ empfunden, dass er fortan sagt, ich mache das ohne Medikamente. Aber wann geht das eigentlich nicht mehr?
das haben wir immer wieder. Und ich kann es auch erstmal gut verstehen und gut nachvollziehen. Jetzt haben wir natürlich auch Behandlungsleitlinien, die sagen, wenn ich jetzt eine mittelgradige Depression habe, da kann ich entweder die Psychotherapie machen oder ein Antidepressivum geben. Bei der schweren Depression sollte ich wirklich Psychotherapie und Antidepressivum kombinieren. Das okay. sage ich auch mal meinen Patientinnen und Patienten. Dieses, ich möchte es selbst schaffen, kenne ich gut, sagen wirklich viele. Und ich kann es auch nachvollziehen. Aber es ist dann schon so, dass es nicht so ganz anerkennt in diesem Situation, dass es eine Erkrankung ist. Wenn ich jetzt eine Lungenentzündung mir eingefangen hätte, dann glaube ich, gibt es nicht so viele Leute, die sagen, hey, ich nehme kein Antibiotikum, ich möchte es selbst schaffen. Das ist ein Spagat, den man erstmal besprechen muss, weil es gibt ja eigentlich keinen Grund zu sagen, ich möchte es selbst schaffen, weil sonst, keine Ahnung, fühle ich mich schuldig, minderwertig oder ich habe es nicht richtig geschafft, habe mich nicht angestrengt.
Ja, aber darum geht es gar nicht. Ja, ich muss auch daran denken, dass einige Frauen sagen, ich möchte ohne PDA meine Geburt schaffen, ja, weil ich mich sonst nicht als vollwertige Mutter oder Frau fühle. Mhm. Und am Ende sind sie aber so schwach, dann geht es nicht ohne eine PDA. Es ist einfach nur, und ich habe auch schon Beispiele erlebt, die im Nachhinein sagen, oh Gott, wie doof war ich eigentlich, ja, dass ich die PDA nicht wollte.
Ja, also du hattest ja auch gerade gesagt, viele sagen, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht auch ein Medikament bekommen, das sie dann im Gefühlsleben eingeschränkt hat.
Ja.
Das kann im Einzelfall passieren, das ist natürlich nicht gut, weil wir möchten ja natürlich nicht, dass das Gefühlsleben eingeschränkt ist. Und das soll auch gar nicht vermittelt werden, dass Antidepressiva das tun. Manche können diese Nebenwirkung haben, aber dann kann man das umstellen, damit das wieder weggeht und ich das ganze Gefühlsspektrum wieder habe. Also ich brauche ja Stimmungsschwankungen, sonst ist das Leben ja total fad und eintönig. Also die Stimmungsschwankungen gehören dazu, natürlich zum gewissen Grad. Aber es gibt Medikamente, die das nicht machen. Es gibt natürlich Medikamente, die andere Nebenwirkungen machen. Und dann muss ich schauen, treten die auf? Zum Beispiel die sexuelle Gesundheit beeinträchtigen. Da kann man natürlich auch wieder die Menschen nur motivieren, wenn ein Medikament da Schwierigkeiten macht, das wirklich anzusprechen. Nicht sich zu schämen und denken, naja, das spreche ich nicht an oder Depression ist schwer genug, also das andere ist nicht so wichtig. Ruhig ansprechen und dann kann man nämlich eine andere Lösung finden.
Also du sagst, es gibt fast immer eine Lösung.
Ja, es gibt
fast bei den Antidepressivern.
Ja.
Mit wie vielen verschiedenen Antidepressivern arbeitest du für all die verschiedenen Fälle?
Ich finde es spannend, es ist fast wie eine Cocktailbar und je nach Patient oder Patientin, kannst du die Medikation zusammenstellen. Das ist anders jetzt als beim Blutdruck oder beim Diabetes. Da hast du deine Schema, deine Algorithmen, die arbeitest du ab. Wir müssen wirklich schauen, was ist es für eine Patientin oder ein Patient? Ist mehr alter Patient, junger Patient? Welche Vorerkrankungen gibt es? Ist es die erste Depression oder ist es schon eine dritte Episode? Welche Nebenwirkungen würden toleriert werden oder welche werden gar nicht toleriert. Zum Beispiel Gewichtsabnahme ist ein Klassiker. Gewichtszunahme meine ich. Dann nimmt man natürlich ein Medikament, das eben nicht das Gewicht steigert. Ja, das können wir ja so steuern.
Aber ganz so einfach ist es oft nicht, oder? Dann nimmt man zwar so ein Medikament, aber dann wirkt das vielleicht wieder nicht ganz so gut. Man wird zwar davon nicht dicker, aber davon wirkt es vielleicht auch wieder nicht ganz so gut. Also es ist schon ein sehr komplizierter Prozess, oder?
Das kann natürlich passieren. Also wenn wir Glück haben, dann wirkt das erste Antidepressivum gleich und nach 6 Wochen ist alles vielleicht wieder gut. Das kann aber sein, dass es eben nicht so ist und dann muss man das Medikament nochmal wechseln oder auch kombinieren mit einem anderen. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Aber das Ergebnis rechtfertigt dann doch meistens die Bemühungen.
Wie viel Prozent der Depressionen können geheilt werden?
Das ist natürlich ein großes Wort und ein schwieriger Prozess. Du kannst mit Sicherheit sehr viele ganz wirklich gut bessern, dass das Leben wieder da ist, so wie es vorher war.
Ja.
Es gibt ein paar, die chronifizieren. Die behalten eine Restsymptomatik oder die haben immer wieder einen Wiederkehr von der Symptomatik. Mhm. Vielleicht so bei 30%.
Aber 70% können im Prinzip geheilt werden.
eine Heilung tritt dann erstmal kurzzeitig auf, aber du hast natürlich keine Garantie, dass es wiederkommt. Ja. Ich vergleiche es manchmal mit einer Lungenentzündung. Also wenn du eine Lungenentzündung hast, dann kriegst du ein Antibiotikum und danach ist die Lungenentzündung ja wieder weg. Allerdings ist die Lunge so ein bisschen in Mitleidenschaft gezeichnet dann. Das heißt, du hast etwas höheres Risiko, wieder eine Lungenentzündung zu bekommen. Und so ist es auch mit dem Gehirn. Wenn du eine Depression hast, eine depressive Episode hattest, dann hast du tatsächlich ein etwas höheres Risiko, wieder eine zu bekommen. Das ist etwa bei 50%. Wenn du die zweite oder dritte Episode hattest, dann ist das Risiko schon bei 80-90% wieder zu erkranken. Und insbesondere bei der zweiten oder dritten Episode, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen, hey, was kann ich tun, um den nächsten Rückfall vorzubeugen? Mhm. Da kann man eine ganze Menge tun und das sollte man sich dann wirklich Gedanken machen.
Deinem Buch habe ich auch entnommen, wenn jemand in der Familie eine Depression hat, dann ist die Chance, dass man selber eine bekommen kann, zumindest deutlich höher, oder?
Ist deutlich höher. Jetzt nicht,
weil es in der Familie ist.
Genau.
Es liegt in der Familie.
Ich habe ja eine genetische Veranlagung bei der Depression und wenn es in der Familie liegt, ist das Risiko natürlich deutlich höher nochmal, dass die genetische Veranlagung oder die genetische Impact höher ist.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so hoch wie zum Beispiel bei ADHS oder bei der bipolaren Erkrankung. Spielt ja bei der Depression auch eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel ADHS habe, habe ich ja ein deutlich erhöhtes Risiko, depressiv zu werden. Das ist etwa bei 50% sogar. Also ich kann mir das so vorstellen, wenn ich ADHS habe, dann ist mein Stresshormonsystem nicht gut aufgestellt. Das heißt, es funktioniert nicht richtig gut. Das heißt, ich kann mit Stress schlechter umgehen. Und auf der anderen Seite habe ich aber deutlich mehr Stress, als wenn ich kein ADHS hätte. Ja, meinetwegen durch Desorganisiertheit oder durch ganz viele Sinneseindrücke, die ich verkraften muss. Durch viele andere Probleme. Das heißt, ich habe mehr Stress, kann schlechter mit Stress umgehen und dann habe ich ein deutlich erhöhtes Risiko, eine Depression zu bekommen.
ADHS ist auch ein Thema, mit dem du dich schwerpunktmäßig beschäftigst. Ja. Es steht oft auch im Zusammenhang mit einer Depression. In diesen Zeiten hat ja gefühlt jeder Zweite eine ADHS-Diagnose. Zu Recht?
Also, die Frage ist ja der Hype, ja, ist dieser Hype gerechtfertigt? Also wir lesen jetzt überall in den Zeitschriften, im Fernsehen, auf Social Media ganz viel über ADHS. Zum Teil ist es natürlich so, dass viele denken, hey, ich habe jetzt auch ADHS, nur weil ich mich mal kurzzeitig nicht konzentrieren kann oder weil ich abgelenkt bin. Also ich habe natürlich bei ADHS Symptome, die jeder von uns hat. Aber es ist natürlich schon ein großer Unterschied, wie ausgeprägt das ist, wie belastet ich dadurch bin und wie sehr das mein ganzes Leben quasi betrifft. Und die ganzen Neudiagnosen, die wir jetzt haben und die Zunahme an Neudiagnosen, ist, denke ich, auf jeden Fall gerechtfertigt, weil es lange Zeit unterdiagnostiziert war.
Okay.
Also ADHS gab es ja lange erstmal gar nicht. Und dann hat man gesehen, okay, die Kinder und Jugendlichen, die könnten vielleicht tatsächlich ADHS haben. Aber wenn sie 18 sind, dann sind sie quasi geheilt. Dann gibt es kein ADHS mehr. Das war natürlich Quatsch, weil mindestens 2/3 nehmen ihre Symptome mit ins Erwachsenenalter. Mhm. Bis man das irgendwann auch anerkannt hat, dass es ADHS im Erwachsenenalter gibt. Und in der Fachwelt gibt es immer noch welche, die der alten Lehrmeinung anhängen und sagen, das gibt's nicht. Das ist natürlich sehr schade für die Betroffenen, weil sie dann keine Behandlung bekommen. Und das ist aber wichtig. Also ADHS im Erwachsenenalter ist wichtig zu diagnostizieren, weil es so viel Leid hervorruft, wie zum Beispiel auch Depression, und man es aber auch sehr gut behandeln kann. Also viele, die wir zum Beispiel in der Klinik haben, die zu uns, wenn sie vielleicht auch gar nicht mit dem Verdacht auf ADHS kommen, aber wenn sie mit uns, wenn sie zu uns mit einer Depression kommen und wir dann aber irgendwann merken, hey, da ist noch mehr dahinter und dann ADHS diagnostizieren, dann erleben wir dann gleich erstmal, hey, das erklärt so vieles, was in meinem Leben jetzt anders gelaufen ist. Wenn ich das früher gewusst hätte und jetzt weiß ich, hey, ich bin nicht verrückt oder faul oder dumm oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach ADHS. Und das ist so wichtig, die Diagnose zu haben, also wenn ich sie denn habe, das zu wissen und zum anderen die Behandlung, also die Medikation mit Stimulantien zum Beispiel, das ist auch nochmal ein Gamechanger für sie.
Es ist aber gar nicht so leicht, das zu diagnostizieren, oder?
Das ist ein größerer Prozess, genau. Mhm.
Man denkt ja eigentlich, ja okay, aber du hast diese 3 Symptome, dann ist es doch wahrscheinlich ADHS. Warum ist es nicht so einfach, das festzustellen?
Das ist also wirklich ein größerer Prozess, das zu diagnostizieren. Also es ist laut Leitlinien natürlich eine klinische Diagnose. Das heißt, ich als behandelnder Arzt stelle die Fragen so in einem Interview und stelle dann irgendwann auch die Diagnose. Das sollte aber unbedingt durch verschiedene Testverfahren unterstützt werden. Und man schaut sich natürlich auch noch die Kindheit an und die Jugend an. Man schaut sich Zeugnisse aus der Schulzeit an. Und man nimmt noch Angehörige mit ins Boot, Freunde mit ins Boot, die auch noch Fragen beantworten sollen. Und dann ist das ein recht gutes, umfangreiches Bild, das wir dann bekommen. Und dann sollte alles zusammenpassen und dann können wir auch die Diagnose stellen.
Es ist richtig, dass wenn man ADHS hat, also ich rede jetzt auch von Erwachsenen dann oder Jugendlichen, dass es nur dann ADHS ist, wenn man es auch als Kind gehabt hat schon. Ist das?
Ja, also es ist laut Klassifikation muss es in der Kindheit bestanden sein, okay. Aber es muss nicht diagnostiziert worden sein.
Ja.
Also es muss halt Hinweise geben. Aber das ist manchmal tatsächlich ein Punkt, weil es manchmal schwierig ist. Häufig ist es, also gerade bei Frauen zum Beispiel, wird das häufig nicht erkannt. Und erst im Erwachsenenalter dekompensiert das dann. Ich habe halt Verhaltensweisen, ich habe mir alles eingerichtet, ich habe alles schön kompensiert durch Intelligenz, durch clevere Organisationstechniken, dass ich durchs Leben komme. Aber dann passiert irgendwas wie neuer Chef, neue Chefin oder Kinder kriegen und schwupps kriege ich es nicht mehr hin. Und dann bricht quasi die ganze ADHS-Symptomatik aus, weil ich es nicht mehr kompensieren kann.
Mhm.
Und in der Kindheit sind gerade die Mädels eben nicht so wie die Jungs, so hyperaktiv und nehmen das Klassenzimmer auseinander und sind die Pausenclowns und stören und sind die Nervensägen von Eltern, Lehrer und Mitschüler, sondern die sind dann halt ein bisschen unaufmerksam, schauen gerne aus dem Fenster, sind verträumt. Aber gerade wenn sie dann intelligent sind, dann fällt es halt gar nicht auf.
Wenn wir zur Depression zurückkehren und wir haben auch Verdacht, dass vielleicht bei einem Familienmitglied, einem Freund, einer Freundin einfach dann doch eine Depression möglicherweise da ist, ist ja auch die Frage, was mache ich, spreche ich es an? Man kann ja sehr viel falsch machen als Außenstehender. Was hilft alles nicht?
Ja, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen.
Ja.
Also es hilft nicht, hey, du siehst aber jetzt scheiße aus, jetzt nimm mal eine Auszeit, schlaf dich mal aus und komm, fahr einfach mal in Urlaub. Oder dass man sagt, hey, reiß dich zusammen, schau dich doch an, du hast doch alles, also was soll das? Mir geht's viel schlechter, ich habe jetzt gerade einen Herzinfarkt gehabt und du bist doch das blühende Leben. Also ja.
Oh, hey, ey, guck doch mal, draußen scheint die Sonne.
Mhm.
Ist ein Klassiker, ne?
Ja, ja, also das hilft halt so gar nicht.
Hey, Deutschland, oder no, vielleicht noch schlimmer, ich glaube mir, alles wird gut.
Mhm, das stimmt. Das ist was die Betroffenen gar nicht hören möchten.
Also man kann extrem viel falsch machen. Wie können wir am besten helfen?
Wir haben ja jetzt gerade gesagt, was wir nicht tun sollten,
ja,
und dass man viel falsch machen kann.
Ja.
Ich würde es aber gar nicht so in den Vordergrund stellen, weil nachher denke ich, ich kann so viel falsch machen, dann mache ich lieber gar nichts.
Nein.
Also lieber ein bisschen mal was nicht so ganz Gutes sagen, als jemanden einfach im Stich lassen. Also,
okay.
Also
wie bei der ersten Hilfe.
Ja, ja, genau. Also genau, gutes Beispiel,
ja.
Weil das machen ja auch manche dann nicht, weil sie denken, ja, wenn ich dem jetzt ein paar Rippen breche, dann nachher werde ich angezeigt und so weiter. Also mache ich lieber nichts. Also,
ja.
Ja, einfach mal Interesse signalisieren. Einfach mal, Mensch, hab gesehen, dir geht's doch nicht so gut, kann ich dir helfen? Kann ich was tun? Oder wollen wir was zusammen tun? Wir könnten einen Spaziergang machen, aber muss nicht sein. Also und natürlich auch nicht entmündigen. Nicht sagen, um Gottes Willen, dir geht's jetzt schlecht. Also ich mache jetzt alles für dich und so ein bisschen die letzte Kontrolle, die er noch hat, wegnehmen.
Mhm. Das ist interessant. Du hast gesagt, sollen wir einen Spaziergang machen? Ich hätte gedacht, damit sei ein depressiver Mensch überfordert, weil er eine Entscheidung treffen muss. Ich erinnere mich an jemanden, die hat gleich zwei Menschen verloren innerhalb kürzester Zeit. Die war wirklich ganz, ganz unten. Und damals hat sie eben davon erzählt, wie schwierig das ist, wenn sie für irgendjemanden etwas entscheiden sollte, also für sich selber entscheiden sollte, Fragen beantworten sollte. Was ihr geholfen hat, ist, dass ihre Freundin gesagt hat, so, pass auf, ich komme jetzt vorbei und wir gehen spazieren.
Ja, klar. Also es gibt Patientinnen und Patienten, die haben so eine ganz hohe Ambivalenz, die können sich nicht mehr entscheiden.
Ja.
Dann hilft es natürlich zu sagen, hey, komm, wir machen das jetzt.
Dieses Handeln, dieses Tun.
Also lass uns das jetzt machen. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man dann die nicht gleich überfordert oder wieder entmündigt und so sagen, hey, jetzt gehen wir aber ins Theater oder ins Kino.
Mit Spazierengehen machen wir allerdings nie etwas falsch, gerade wenn es um die seelische Gesundheit geht, oder? Bewegung Spazierengehen ist eine Superpower. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Bewegung ist super. Also spazieren.
Was passiert denn? Also jetzt mein Sport ist ja schon wieder ein größerer Akt. Spazierengehen ist mal ganz schnell gemacht, innerhalb von Sekunden. Was passiert beim Spazierengehen? Warum ist das eine solche Superpower?
Also spazieren ist ja so ein bisschen wie Sportlight. Das heißt, es passieren eigentlich die gleichen Sachen, nur etwas abgeschwächter. Das heißt, du bist erstmal an der frischen Luft, du kriegst Sonnenstrahlung ab. Selbst wenn es verhangen ist, selbst wenn Wolken da sind, hast du immer noch viel helleres Licht als drin. Das hilft dir auch beim Schlafen später. Du bewegst dich. Die Muskulatur ist in Bewegung, was wichtig ist. Du kannst besser mit Adrenalin umgehen, mit Cortisol umgehen. Also okay. Bewegung und Sport führt dir dazu, dass Cortisol und Adrenalin wieder sinken.
Und Cortisol, Stresshormon ohne Ende, wollen wir nicht haben.
Das wollen wir nicht haben. Und das ist ein guter Weg, das zu vermindern. Und andere Botenstoffe oder Stoffe, die zum Beispiel für die neuronale Regeneration zuständig sind, wie BDNF, also so neurotrophe Stoffe nennt man das, die werden dann ausgeschüttet. Mhm. Also das hilft, dass es alles wieder regeneriert, das Gehirn.
Und im Wald ist es besonders schön, denn dort gibt es Terpene.
Wald ist super.
Wald ist super, aber auch oft ein bisschen langweiliger als vielleicht freie Landschaft mit ein bisschen Tälern und Hügeln und so weiter. Beim Wald, und ich bin wirklich leidenschaftlicher Spaziergänger. Ja, ich nenne es Joywalking übrigens. Mhm. Seit der Pandemie, ich finde das ein super Wort. Ich habe es erfunden.
Sehr gut.
Also vielleicht kannst du es übernehmen, auch dein Therapieplan. Ich finde Joywalking, das klingt so positiv. Spazierengehen klingt so über Spazierengehen. Aber Joywalking, ja, weil es ja viel Freude macht und auch viel Freude schafft im Nachhinein. Warum Wald? Also ich meine, was passiert wirklich im Wald?
Waldbaden ist ja ein klassisches japanisches Phänomen, also ja. Shinrin-yoku.
Shinrin-yoku.
Haben wir auch in unserer Klinik übrigens etabliert. Patienten finden das echt toll. Also ich bin auch ein großer Waldfan. Also du hast beim Waldbaden dieses achtsame Eintauchen mit allen Sinnen im Wald.
Ja, wann ist es Waldbaden?
Du musst natürlich eine gewisse Zeit da sein, also zum Beispiel 2 Stunden wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.
Oh, das ist aber lange.
Du solltest natürlich nicht durch den Wald joggen. Also durch den Wald joggen ist immer noch besser, als an der Straße zu joggen, das ist klar. Aber es ist halt dann wieder was anderes. Und du hast dann die ganzen Sinne involviert. Das heißt, die Terpene, die du gerade angesprochen hast, diese Geruchsstoffe, die du aufnimmst.
Die ich nicht rieche? Also
genau.
Man riecht sie ja nicht. Ne?
Also, man riecht sie nicht. Aber
die Geruchsstoffe, die man nicht riecht.
Man riecht sie ja trotzdem mit. Aber du riechst ja auch andere Stoffe tatsächlich, die dich so ein bisschen beruhigen. Dann hast du so eine gewisse Nivellierung von dem Wetter. Das heißt, wenn es regnet, ist es nicht so schlimm. Wenn es kalt ist, ist es nicht so schlimm. Wenn es heiß ist, ist es nicht so schlimm. Der Wind ist auch nicht so schlimm. Es ist alles so ein bisschen eingepackter. Du hast die akustischen Reize, also das Blättern, das ist alles so schön entspannend. Und fürs Auge ist es natürlich auch toll, dieses Savanneartige, dieses Grüne und mit Braun vermischt, das ist auch was sehr hilfreich ist. Es gibt jetzt Studien, die tatsächlich versucht haben zu schauen, was genau hilft denn da eigentlich beim Waldbaden. Also grundsätzlich hilft Waldbaden, also das ist kein esoterisches Zeug, sondern es gibt viele japanische Studien, die zeigen, dass Cortisol wiederum, Adrenalin und das Immunsystem sich alles normalisiert beim Waldbaden. Deshalb ist es nicht nur fürs Hirn, also für die Depression gut, sondern auch tatsächlich auch für das Herz-Kreislauf-System.
Ja, es hilft bei Japanern, aber vielleicht nicht bei uns.
Doch, da gibt es auch gute Studien, dass es da auch hilft. Und also man weiß ja, dass das Grün eine Menge ausmacht. Also gibt es auch Studien, die sagen, wenn du jetzt irgendwo operiert worden bist und dein Krankenhausfenster jetzt auf den Wald schaut, auf Bäume schaut, dann brauchst du weniger Schmerzmittel und wirst schneller wieder gesund, als wenn dein Krankenzimmer auch auf eine Betonwand schaut.
Das ist ein Fakt.
Grün, ne? Grün ist
also
wichtig.
Man tut sich ja schwer damit, das auch wirklich zu glauben.
Ja, aber Natur ist einfach wichtig. Es gibt zum Beispiel im ZI, also Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, der Professor Andreas Meyer-Lindenberg, der hat da viele Studien dazu gemacht, die sehr, sehr spannend sind. Man weiß ja, dass Stadt eher ungesund ist für die psychische Gesundheit und das Landleben eher gesund.
Ja. Stress and the City nennst du das.
Genau. Das hat ja der Mazda Adli aus Berlin so genannt in seinem Buch.
Ah.
Auch übrigens ein super Buch.
Was ist das für ein Buch?
der Mazda Atli beschreibt die Einflüsse der Stadt auf dich und deine psychische Gesundheit.
Okay.
Also dieser ganze Lärm, die ganzen sozialen Stressfaktoren, also soziale Stressfaktoren sind natürlich auch ganz wesentlich, aber auch Lärm und diese ganzen Abgase und überhaupt diese ganze Umweltbelastung, die nimmt einen ja schon mit. Und in Mannheim zum Beispiel beim ZI, da haben sie ja sehr interessante Studien gemacht. Da haben sie gesunde Freiwillige genommen, die so einen Tracker bekommen haben und die wurden mehrmals am Tag sozusagen angeteasert und die mussten dann sagen, wie es ihnen geht und was sie gerade machen. Also ob sie aktiv sind oder nicht aktiv sind. Und zu dieser Zeit wurde aber auch festgestellt, wo sie sich gerade befinden. Und dann hat man ganz klar zeigen können, dass wenn sie sich im Grünen befunden haben, dann ging es denen deutlich besser, als wenn sie sich eben nicht im Grünen befunden haben. Und die wurden dann auch noch später ins Kernspinnen gelegt und haben so Tasks gemacht, also wurden so mit Stress konfrontiert. Und da konnte man auch sehen, dass diese Stressregionen auch damit in Zusammenhang standen. Also zum Beispiel kannst du auch sehen, auf dem Land lebt oder auf dem Land aufgewachsen ist, da funktioniert zum Beispiel die Amygdala im Hirn anders als bei den anderen, die in der Stadt aufgewachsen sind. Amygdala ist ja so eine Kernregion für Angst im Hirn.
Also Amygdala hat weniger Angst draußen.
Ja, hatte weniger Angst, wenn du viel Zeit im
Grün, draußen im Grün, oder auf dem Land wohnst.
Genau, auf dem Land wohnst.
Ja. Andererseits, wenn du natürlich Kulturangebote in der Stadt hast, das kann ja auch sehr belebend sein für das Gehirn. Klar. Oder im Gegensatz zu vielleicht der Langeweile auf dem Land.
Auf jeden Fall,
gibt
natürlich auch Vorteile.
Da müssen wir wieder ein paar Punkte abziehen einfach.
Es gibt auch ein paar Vorteile
für das Land.
Ärzteversorgung, Gesundheitswesen ist in der Stadt natürlich besser ausgebildet.
Ist denn eine Depression heutzutage immer noch genauso stigmatisiert wie vor vielleicht 10 Jahren? Bei 20 Jahren würde ich mal vermutlich sagen ja, denn früher wurde ja sehr despektierlich über Menschen mit psychischen Problemen gesprochen. Der ist balabala, ja, die kommt aus der Klapse, haben wir sehr, sehr schnell immer gesagt. Ich glaube, da sind wir alle schnell dabei gewesen. Heutzutage haben wir ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Für mich aber auch ein Zeichen, dass die Stigmatisierung vielleicht nur noch marginal ist.
Also ist es auf jeden Fall deutlich besser geworden, also in den letzten 10, 20 Jahren. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Es ist aber auch so, dass es große Unterschiede gibt. Also auf dem Land ist es nochmal deutlich stigmatisierter als in der Stadt. Und natürlich je nachdem, was für ein Umfeld du gerade hast, auch mit Bildungsgrad und so weiter und jemand, der sich dafür interessiert oder eben nicht interessiert oder auch der einfach so festgefahrene Überzeugungen hat über Psyche, über psychische Erkrankungen, die manchmal auch gar nicht veränderbar sind. Also es gibt auf jeden Fall noch das Stigma, das ist schlimm, dass es das ist, aber es wird auf jeden Fall weniger.
Wir wollen auf jeden Fall noch über Suizide sprechen. Das ist ganz wichtig, dass man dieses Thema nicht unter den Teppich kehrt. Denn oft kann vielleicht durch entsprechendes Verhalten ja ein Suizid auch verhindert werden.
Das schließt sich ja auch mit dem Stigma gleich an.
Ja. Was wäre da, sage ich mal, ein gutes Beispiel dafür, dass möglicherweise dieser Moment des Suizids, das ist ja so ein Fenster, so habe ich das damals verstanden, als über Robin Williams zum Beispiel ganz viel gesprochen wurde, ja, der sich das, hat ja wirklich Erfolg und aber Freunde und bringt Menschen zum Lachen und so weiter. Aber dann hat sich da offensichtlich dieses Fenster geöffnet. Was ist ein gutes Beispiel dafür, wie möglicherweise so ein Moment hätte verhindert werden können?
Das ist schwierig.
Ja.
Es gibt ja auch viele Suizide in der Familie, wo dann die Angehörigen sich gerade diese Frage stellen und die größten Schuldgefühle sich machen. Und es ist gar nicht so leicht. Also was hilfreich ist und was ganz wichtig ist, ist zum einen an dieser Stigmatisierung zu arbeiten. Es gibt viele Leute, die trauen sich nicht, zum Arzt zu gehen oder zum Psychologen zu gehen, weil sie denken, naja, ich bin doch nicht verrückt, ja. Aber dann schleppe ich halt die Depression mit mir rum, trinke vielleicht Alkohol, dass ich es halbwegs im Griff hat, und irgendwann reicht es nicht mehr. Und dann ist das irgendwann der letzte Ausweg, weil ich Angst habe, darüber zu reden. Und das darf nicht passieren. Das heißt, Stigmatisierung und Sensibilisierung, aufklären, was ist eine Depression, wie kann die aussehen? Also was wir vorhin gesagt haben, dass es eben nicht nur den Klassiker gibt, ja, sondern unterschiedliche Subtypen. Und dann ansprechen. Das ist was viele denken, naja, wenn ich den jetzt frage, hat er denn Suizidgedanken, dann bringe ich ihn erst auf die Idee. Aber das stimmt nicht. Also entweder hat er die Gedanken oder hat sie nicht.
Okay. Man bringt nicht jemanden auf den Gedanken.
Also das ist Quatsch. Also entweder hat er die Idee oder hat sie nicht. Und die Studien zeigen ganz klar, die meisten reden vorher drüber. Also muss ich fragen, einfach fragen.
Sie wollen auch, dass man fragt.
Ja, und dann auch ernst nehmen. Dann nicht sagen, hey, so Hunde, die bellen, die beißen nicht. Also wenn er drüber redet, dann will er sich nicht noch wichtig machen, will Aufmerksamkeit. Es gibt manchmal Krankheitsbilder, da ist das vielleicht so. Aber lieber nehme ich was zu früh ernst oder zu viel ernst, als dass ich es nicht ernst nehme und dann passiert was.
Meist also, ist es ein Hilfeschrei.
Ja,
meist, wenn man drüber spricht.
Meist ist es eben ein Hilfeschrei und wirklich auch ernst zu nehmen.
Heißt aber auch, wenn wir auch von der Stigmatisierung sprechen, heißt aber auch für depressive Menschen, dass es gut ist, wenn sie teilen, was mit ihnen vorgeht.
Ja,
wenn sie es nicht für sich behalten.
Auf jeden Fall.
Manche sagen, ich möchte nicht, dass jeder weiß, dass ich diese Probleme habe, dass ich eine Depression habe. Ja, habe ich auch selbst erlebt.
Ja.
Ja, ich möchte nicht, dass das jeder weiß. Aber man trägt ja immer diesen Druck in sich herum. Und ich habe festgestellt, wenn diese Person dann gesprochen hat darüber, wenn sie das mitgeteilt hat, wenn andere Bescheid wissen, das ist ein schwerer Schritt, ich weiß. Ja. Mhm. Aber am Ende profitieren beide davon, beide Seiten,
sich,
oder?
Ja, auf jeden Fall, es lohnt sich. Und das ist ja wieder dieses Stigma. Wieso möchte ich das nicht sagen? Wenn ich jetzt Bekannte habe, die gehen ins Krankenhaus, weil sie sich irgendwie was angebrochen haben, verknackst haben oder vielleicht auch was mit dem Herz ist.
Der Klassiker.
Das erzählen sie jedem, der es hören möchte oder nicht hören möchte. Aber wenn ich eine Depression habe, dann überlege ich mir dreimal, ob ich das erzähle. Und das ist so schade. Und eben dieser Moment, der ist so hilfreich für die Betroffenen, dass sie sich mitteilen können. Natürlich müssen sie es nicht jedem sagen, klar, weil eben, wir haben Stigma und manche reagieren dann nicht gut. Das muss man halt auch sagen. Mhm. Aber es ist hilfreich, zumindest sich zu überlegen, hey, ich kann mir dem vielleicht anvertrauen oder ihr mich anvertrauen. Und die Angehörigen, die sollen auch einfach fragen.
Denn du bringst niemanden auf den Gedanken,
nein,
plötzlich sie zieht zu begehen. Mhm. Andererseits wird ja immer, wenn auch in der Öffentlichkeit über Suizid berichtet wird, nicht immer gleich sofort Hilfe angeboten, wenn Sie etwas Ähnliches führen. Hier ist eine Telefonnummer, holen Sie sich Hilfe, holen Sie sich Rat, fragen Sie. Weil es durchaus, und du hast auch in deinem Buch über diesen sogenannten Werther-Effekt geschrieben,
genau.
Weil es Nachahmer gibt. Sobald ein Suizid in der Öffentlichkeit berichtet wird, gibt es Nachahmer. Warum?
Also es ist ja auch zum Glück im Pressekodex verankert, dass eben nicht über Suizide berichtet wird, wenn es nicht gerade jetzt eine Person des öffentlichen Interesses ist. Zum Beispiel bei Robert Enke hat man diesen Werther-Effekt leider sehr, sehr gut gesehen. Also es gab sehr viele Nachahmer-Suizide kurz danach. Es haben sich Leute genau die gleiche Suizidmethode ausgesucht, manche auch die gleiche Stelle, manche waren genauso angezogen. Das ist ein enormer Sog. Dieser Werther-Effekt, dass es diese Nachahmer-Suizide gibt.
Lässt sich das erklären?
Naja, wenn ich jetzt depressiv bin, wenn ich überhaupt keinen Ausweg mehr sehe und dann sehe ich jemanden, den ich toll finde, den ich vielleicht verehre und sehe, okay, der hat das gemacht, dann kann ich das jetzt vielleicht auch machen. Auf der anderen Seite, wenn ich aber sehr differenziert darüber berichte, wenn ich das auch gut darstelle und wenn ich vielleicht sogar noch Hilfemöglichkeiten damit reinpacke, dann habe ich das andere, das Gegenteil, nämlich den Papageno-Effekt, dass ich tatsächlich dann sehr gut mit Suizidversuchen umgehen kann. Das heißt, dass die eben nicht passieren.
Der Papageno-Effekt.
Mhm. Ja.
Auch das hat einen Namen.
Ja, ja.
Na. Andreas, du hilfst sehr, sehr vielen Menschen mit deiner Arbeit. Wie fühlt sich das an für dich, einen Beruf zu haben und tagtäglich zu helfen? Was gibt es dir für dein Leben?
Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl. Ich habe dir vorhin kurz erzählt, dass ich in der Neurochirurgie tatsächlich damals angefangen habe.
Krass, du hast ein Gehirn rumgeschnippelt.
Ja, genau. Das war jetzt auch nur ein Jahr. Aber das
ist ja eigentlich was ganz anderes als Psychiater zum Beispiel.
Ja, es hat aber beides mit dem Hirn zu tun.
Ja.
Das war eine sehr, sehr heftige Zeit, sehr spannend natürlich, sehr interessante Arbeit. Aber die Hilfe, die hat nicht zum gleichen Ergebnis geführt damals. Viele Menschen sind gestorben, viele Menschen sind danach pflegebedürftig und das ist sicherlich sehr schwierig damals gewesen. Jetzt in der Psychiatrie oder Psychosomatik ist es durchaus anders. Also jemanden mit einer zum Beispiel schweren Depression, wenn wir den anfänglich behandeln, dann geht gar nichts. Also er kann sich nicht freuen, hat nichts mehr im Griff, er ist hilflos, hat keine Kontrolle mehr. Familie, Freunde sagen, um Gottes Willen, da geht gar nichts. Und nach einer vielleicht 6 bis 8 wöchigen Behandlung, ja, kann man so viel tun und dann funktioniert das wieder. Und dann kann er wieder sein Leben leben. Er hat sein Leben zurück quasi. Er hat auch seine Persönlichkeit zurück. Und er kann wieder arbeiten gehen, kann wieder am sozialen, privaten Leben teilnehmen. Und es ist wirklich toll zu sehen. Und es ist wirklich schön.
Wie viele Tafeln Schokolade und Packungen Pralinen kriegst du über das Jahr geschenkt? Einfach nur aus Dankbarkeit, weil du natürlich auch mit deinem Team Menschen auch wieder ein Leben schenkst.
Ja, also die Dankbarkeit ist dann schon sehr, sehr hoch.
Okay, du willst es nicht beziffern.
Ich weiß, ich habe es nie gezählt.
Also ich weiß, dass Klassiker für Hausärzte ist, wenn Weihnachten kommt, dann kriegen sie von ihren Patienten immer Badewannen voll, weißt du, Schokolade und Pralinen und Süßigkeiten und so weiter.
Ich versuche ja auch, meine Ernährung zu optimieren. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich ja auch mit Ernährung beschäftigt und da siehst du ja überall in den Studien, dass Zucker einfach schlecht ist.
Oh, ich weiß, aber...
Ich versuche jetzt mehr Nüsse zu essen.
Ist das wirklich ein Ersatz?
Ja, manchmal, nicht immer.
Nüsse. Andreas, dann danke dir für diese Einblicke in deine Arbeit und auch in dieses Thema, mit dem, glaube ich, gefühlt jeder von denen, die uns hören gerade, zu tun hat, um 1 oder 2 oder 3 Ecken, aber manchmal auch wirklich mit der Person direkt neben sich, weißt du, Kollege, Kollegin, Partner, Partnerin und so weiter. Deswegen ein wichtiges Thema. Man kann nicht oft genug darüber sprechen. Und es ist auch gut, wenn prominente Menschen darüber sprechen, was sie regelmäßig tun. Und da merken wir auch, das tut allen, die das hören, wirklich gut und ja, macht ihnen so auch Mut. Ja. Mhm. Heute haben wir mal aus der Sicht des Behandelnden, haben wir da mal ein paar Sachen, wie du das Ganze erlebst, erfahren. Ein paar Einblicke wieder bekommen, ein bisschen sensibilisiert worden, ja, für das, was wir alle tagtäglich da auch möglicherweise erleben. Und wer auch im Detail ein bisschen mehr darüber lesen möchte, was auch vielleicht chemisch in unserem Hirn passiert, warum wir eine Depression haben, was bekommt, der findet diese Antworten auf jeden Fall in deinem Buch Depression, Wissen, was hilft. Und jetzt sag mir noch ganz zum Schluss, wenn wir mal so über die neuesten Erkenntnisse sprechen, neuesten Erkenntnisse, neueste Methoden, was weißt du heute, was machst du heute auch in der Therapie, in der Behandlung, anders, was du vor 5 Jahren noch nicht so wusstest oder was es noch nicht gab?
Also wir haben tatsächlich jetzt neue Möglichkeiten bekommen in der Behandlung, in der medikamentösen Behandlung. Wir hatten ja in der Medikamentenentwicklung etwa 70 Jahre jetzt nichts Neues wirklich gehabt. Die Medikamente sind ja verträglicher geworden, hatten weniger Nebenwirkungen, aber die Leute sind nicht schneller wieder gesund geworden und waren genauso belastet letztlich. Wir haben jetzt neues Medikament, das als Spray verabreicht wird, das setzen wir auch bei uns in der Klinik ein, das Esketamin.
Als was verabreicht?
Als Spray.
Als Spray, okay.
Und das ist für eine schwere Depression zugelassen, die therapieresistent ist. Das heißt, therapieresistent heißt, mit mindestens 2 Medikamente Antidepressiva bekommen, in ausreichender Dauer, ausreichender Dosierung, die nicht gewirkt haben. Dann kannst du es verabreichen. Das ist ein sehr, sehr gutes Medikament, das gut hilft. Und was aber noch spannender fast ist, sind die Psychedelika, die in der Forschungspipeline derzeit sind, die auch im Breakthrough-Verfahren der FDA in den USA sind. Das heißt, die sind bevorzugt jetzt in der Prüfung für die Zulassungen. Und das sind sehr spannende Medikamente.
Welche sind das zum Beispiel?
Also Psilocybin zum Beispiel, okay, für Depression, oder MDMA für posttraumatische Belastungsstörung. Und diese Medikamente, die können tatsächlich so direkt nochmal zu neuen Lernerfahrungen führen, dass sie so verkrustete Strukturen aufbrechen und nochmal neue Muster schaffen, dass du nochmal neu in der Lage bist, Dinge zu lernen. Und das ist gerade bei dem Grübelschleifen, die wir vorhin angesprochen haben, extrem hilfreich.
Kann die jeder bekommen?
Die Medikamente? Mhm. Ja, noch sind sie ja nicht zugelassen.
Nein.
Das heißt,
aber wenn, dann
schon.
Dann schon.
Ja, ja. Also man muss natürlich aufpassen. Psychedelika können natürlich auch psychotische Symptome hervorrufen. Das heißt, du kriegst plötzlich Angst, weil du denkst, du wirst vom Teufel verfolgt oder du siehst auch einen Teufel. Also es ist auch nicht ganz einfach. Aber im richtigen Behandlungssetting, zum Beispiel wenn man es auch mit Psychotherapie kombiniert, ist das eine ganz hilfreiche Sache. Also es gibt Studien von John Hopkins zum Beispiel, Da hast du Patienten mit einer schweren Depression eine Einmalgabe mit Psilocybin gegeben und die sind 12 Monate symptomfrei gewesen. Und das ist halt schon herausragend.
Also es tut sich etwas und auch bei den Medikamenten. Da hat es Entwicklung gegeben,
ja,
die das Leben auch wieder ein bisschen besser machen können. Andreas Menke, ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir.
Und bis die
danke
Tage wieder.
Danke für die Einladung.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Verena Kapell und du hörst mich in der Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR 5. Unsere Psyche hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Wie können wir uns und andere besser verstehen? Ich spreche mit Psychiatern, Psychologen und Betroffenen über ihr Erleben und die Therapien. Wir bieten mögliche Lösungen für Patientinnen und Patienten, aber auch für Angehörige und Freunde. WDR 5 Innenwelt, der Psychologie-Podcast. Ihr könnt ihn in der ARD-Audiothek oder auf eurer liebsten Podcast-Plattform hören.